Bevor es hier gleich losgeht mit der neuen Folge, habe ich noch einen Tipp für dich. Kennst du schon den neuen Fotowettbewerb Europas Jagdfoto des Jahres 2024? Hier kannst du in 4 Kategorien deinen unvergesslichen Jagdmoment einreichen und großartige Preise gewinnen. Die Finalistenbilder werden von einer Expertenjury ausgewählt und live auf der Jagd und Hund 2025 ausgestellt. Teilnehmen kannst du auf www.jagdundhund.de. Noch ein kleiner Hinweis. Bitte keine Erlegerfotos hochladen. Das Erlebnis der Jagd steht im Vordergrund und nicht die Trophäe. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge unseres Podcasts Jagd und Hund.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Mit unseren heutigen Gästen möchten wir der Frage nachgehen, wie sich die Faszination Jagd visuell einfangen lässt. Welche Herausforderungen gibt es dabei und wie gelingt es, die Stimmung und Spannung authentisch in Bild und Ton zu übertragen? Dafür haben wir uns wieder 2 Gäste eingeladen. Als erstes begrüßen wir Alexander Eichenlaub. Er ist bekannt auf Instagram als Alexander Ahrenhold. Ist seit 2006 passionierter Jäger und fotografiert seit 2008 mit Fokus auf Natur- und Jagdmotive. Viel lieber als in den Kindergarten begleitete Alex seinen Vater, einen Förster, in den Wald. Nach einem eigenen Forstwirtschaftsstudium und beruflichen Stationen, unter anderem bei der Bundeswehr, ist er heute Pressesprecher bei den Niedersächsischen Landesforsten und arbeitet nebenbei als Natur- und Produktfotograf. Hallo Alex.
Hallo.
Hallo Alex, schön, dass du da bist. Und wir haben natürlich auch einen zweiten Gast dabei. Er heißt Tobias Westen. Bei Instagram findet man ihn unter dem Namen Tobias Westenfoto. Der gebürtige Lippstädter ist seit 2016 Inhaber des grünen Abiturs. Doch seine Leidenschaft für die Jagd begann bereits während seiner Zeit in den USA, wo er auch aufgewachsen ist. Seit 2014 lebt er im Aargau in der Schweiz und ist seit 2020 als Fotograf selbstständig. Er jagt aktiv im Schwarzwald mit seinem Schweizer Laufhund Hugo. Hallo Tobi, schön, dass du da bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Na, dann starten wir doch gleich mit unseren 3 Eingangsfragen, würde ich sagen. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen, Tobi?
Das ging bei mir über meinen Patenonkel. Ich komme aus einer Familie, wo meine Eltern nicht jagen, meine Geschwister nicht jagen und eigentlich ich damit sehr wenig zu tun hatte. Aber mein Patenonkel hat mir schon seit Kindertagen zum Geburtstag oder zu Weihnachten Sachbücher über Greifvögel, über Wild generell geschickt. Und so fing das dann so langsam an, bis ich dann in den USA irgendwann in meiner Jugend mit einem Freund Fliegenfischen angefangen habe.
Oha.
Und so bin ich so übers Fliegenfischen und diese Connection über meinen Patenonkel immer mehr in das Jagdthema gekommen und habe dann da in Deutschland irgendwann zwischen 2 Jobs gesagt, so jetzt habe ich das seit Jahren vor. Besser wird das Timing nicht, als zwischen 2 Jobs zu sein. Es muss jetzt sein.
Das war ein guter Plan, glaube ich. Ja, genau. Alex, wie war das denn bei dir?
Tja, bei mir, wie bin ich zur Jagd gekommen? Das kann ich euch eigentlich gar nicht erzählen, denn die Jagd war immer Teil des Lebens, des Familienlebens. Mein Vater ist Förster gewesen und somit ist ein großer Teil seines Berufs auch die Jagd gewesen. Und das gehörte von Kindesbein immer einfach dazu. Ich habe ihn, sobald ich laufen konnte und einigermaßen ruhig war, auf den Abendansitz im Mai begleitet auf die Bockjagd. Und so war es dann im Winter, dass wir jagen waren. Und es gehörte einfach immer dazu, das Rausfahren, Hochsitze freischneiden, Hirschwege mal anlegen, gucken, was hier und da los ist. Also das war einfach immer ein Teil, der mir im Prinzip in die Wiege gelegt wurde, ohne dass ich gemerkt habe, dass ich zur Jagd komme, sondern das war einfach, ist für mich eine Selbstverständlichkeit in meinem Leben.
Sehr schön. Oh, das kennen wir auch. Oder ich kenne es auf jeden Fall. Und unsere 2. Frage. Lieber Alex, wie bist du denn zu dieser Leidenschaft Fotografie gekommen?
Da bin ich dann tatsächlich durch die Jagd gekommen. Ich habe meinen Jagdschein mit 15 angefangen, war heiß wie Frittenfett. Das kann man sich ja vorstellen, wenn die Jagd schon immer dazugehört, dann ist diese Altersbarriere einfach das Schlimmste für einen. Fast so wahrscheinlich wie diejenigen, die darauf warten, dass sie 18 werden und endlich einen Führerschein machen dürfen oder selbstständig fahren dürfen. So war das für mich auch dann mit dem Jagdschein und dann guckt man sich natürlich die ganzen Jagdzeitschriften an. Man guckt die Wild und Hund an, die Pirsch, die, was es da alles gibt. Und da sind vorne immer die Titelbilder drauf. Und das ist das, was mich immer am meisten fasziniert hat eigentlich. Ich habe gesehen, diese Details auf den Wildaufnahmen, diese Farben, das, was ich eigentlich gar nicht sehe, dass wenn ich mit der Büchse unterwegs bin, sehe ich die Tiere durchs Fernglas, aber bekomme nicht diese Nähe und diese Details registriert, die ich mit der Kamera festhalten kann. Und dieser Wille, solche Bilder zu haben, der hat mich denn dazu gebracht, mir selbst von meiner Ausbildungsvergütung meine erste Spiegelreflex zu kaufen. Damals noch mit so einem Standard-Zoom-Objektiv drauf. Und dann bin ich losgestiefelt, habe festgestellt, mit 55 mm Brennweite kann man noch nicht so richtig gut Tiere fotografieren. Bin in den Laden, ich sage, ich brauche 600 mm, aber am besten für unter 100 Euro. Naja, und dann bin ich auf den Boden der Tatsachen gekommen und habe angefangen zu lernen und zu gucken, wie denn alles besser geht. Und ja, so habe ich mir das denn alles irgendwie selber beigebracht. Und damals sagte meine Mutter noch, was willst du denn da, was machst du für einen Blödsinn? Du bist doch kein Profi, du musst das doch nicht machen. Und naja, jetzt bin ich so weit, dass zumindest meiner Mutter nicht allein nur noch die Bilder gefallen, weil sie es sagen muss, sondern scheinbar auch anderen.
Sehr gut. Tobi, Leidenschaft Fotografie, wir haben es ein bisschen in deiner Vorstellung schon angeteasert, aber ist es auch im Zusammenhang diesmal mit dem Fliegenfischen entstanden?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe Fotografieren deutlich davor angefangen, bevor ich überhaupt Fliegenfischen oder auch über Jagd irgendwie nachgedacht habe. Ich habe in der Schulzeit angefangen. Das hat tatsächlich deutlich familiärer gestartet, nämlich durch meinen Vater, der schon immer sehr gerne fotografiert hat. Und ich habe durch ihn dann angefangen, erstmal mit Film zu fotografieren und habe das dann auch in der Schule sehr zeitintensiv machen können. Das war, ich bin zur Schule in den USA gegangen und das ist da eben eine Sache, die man da auch in der Schule schon ziemlich früh machen kann und was auch stark gefördert wird da. Und habe dann erstmal mit Film und Dunkelkammer angefangen zu fotografieren. Erstmal nur schwarz-weiß.
Also richtig oldschool.
Das hat mir, glaube ich, auch was gebracht. Also im Grunde genommen habe ich im entferntesten Sinne so ein bisschen mit der Street-Fotografie angefangen, weil wir dann in der Schulzeit ganz klassisch so organisierte Fotowalks hatten, wo wir dann mit unserem Fotolehrer quasi dann durch die Stadt oder was auch immer dann das Thema war, gezogen sind, so mit so 5 Leuten, 6 Leuten. Und wir haben alle schwarz-weiß Film fotografiert und das dann hinterher alle selber entwickelt und gedruckt und gemacht und getan. Das war klar, wir hatten so Themen irgendwie, dass wir sagen, okay, heute nur Reflexion, morgen nur Gebäude, übermorgen nur Menschen. Aber im Grunde genommen war das mehr oder weniger Streetfotografie. Und das hat sich dann aber auch so ein bisschen mit dem Fliegenfischen und mit der Jagd dann irgendwann schon auch stark in die Richtung gedreht. So fing das an.
Sehr cool. Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe erst Wildtierfotografie gemacht und bin darüber zur Jagd gekommen. Aber gut.
Oh, Carsten, hier lerne ich sogar noch was über dich, meine
ja,
Güte.
Ja, siehst du mal. Gibt es denn irgendeine denkwürdige Erfahrung oder irgendwas aus eurem Jagd- oder Fotoalltag, die ihr teilen wollt? Alex.
Da kommen immer mal wieder denkwürdige Momente zustande, sei es mit den Tieren, die man da vor der Kamera hat, dass die plötzlich unerwartete Sachen machen oder einfach mit unseren lieben Mitbürgern, die dann die Polizei rufen, weil da ein Vermummter mit einer Panzerfaust auf der Schulter im Feld rumläuft. Das war auch ein Erlebnis, was ich nicht so oft hatte bis jetzt. Da habe ich noch in Göttingen studiert und hatte ein sehr großes Objektiv dabei und wollte Jungfüchse Ende April oder so fotografieren. Kann auch August gewesen sein, weil die schon selbstständig irgendwie unterwegs waren. Ich habe die in der Wiese gesehen und parkte mein Auto und habe mich da rangepirscht. Natürlich getarnt, wenn man fotografieren will, sitzt man ja nicht erhaben auf dem Hochsitz, sondern man versucht ja die Augenhöhe des Tieres zu haben und insofern muss man da nochmal ein bisschen besser getarnt sein. Ja, so lief ich denn da rum und ging irgendwann wieder scheinbar zu meinem Auto. Und das muss jemand gesehen haben, der auf der Straße vorbeigefahren ist. Und es dauerte nicht lange. Dann sah ich die Polizei auf- und abfahren, immer da an den Feldern, wo ich war. Ich dachte, na, die suchen mich doch bestimmt. Und bin dann hingegangen. Ich sage, na, wen sucht ihr? Ja, hier. Wir wurden angerufen, da läuft ein Vermummter mit einer Panzerfaust rum. Und ich hatte meine Tarnmaske da schon wieder abgenommen. Und hab denen dann gesagt, ja, ich bin hier Tiere fotografieren, hab meine Kamera aus dem Auto geholt, sag hier, das scheint die Panzerfaust zu sein und dann ja, ihre Sturmhaube dann auch dabei und naja, dann hatte ich denen noch die Bilder gezeigt und waren die begeistert und sind auch dann wieder weggefahren. Also das ist, glaube ich, so mit einer der denkwürdigsten Ereignisse, die ich habe. Und da habe ich echt schon gedacht, Leute, ihr guckt zu viel Fernsehen.
Aber witzig,
klasse.
Witzig, dass du dich auch sofort angesprochen gefühlt hast.
Ja.
Es war irgendein Wochenende in aller Herrgottsfrüh im August zu schöner Lichtzeit. Das ist denn, ja, meinetwegen 7 Uhr oder noch früher wahrscheinlich sogar. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber da ist kein anderer unterwegs. Und wenn auf so einem gottverlassenen Feldweg die Polizei auf und ab fährt, ja, was wollen die da?
Ja, ist wohl wahr, ist wohl wahr. Ja, jetzt bin ich ja mal auf deinen denkwürdigen Augenblick gespannt, Tobi.
Also ich habe, also mit sowas kann ich nicht um die Ecke kommen. Das kann ich von vornherein schon sagen. Nein, also bei mir sind es dann weniger die Tiere, die ich vor der Kamera habe, weil ich, glaube ich, mich auch insgesamt relativ auf die Menschen fotografiere vor der Kamera. Klar, Tiere natürlich auch, aber ich glaube, hauptsächlich sind es dann doch Menschen, aber trotzdem auch immer ja Reaktionen, die man so kriegt von Menschen, die mit dem Fahrrad an so einem, wenn wir jetzt gerade irgendwo fotografieren, sei es jetzt ein gestellter Teil, den wir nachstellen oder echte Jagd, was auf einfach völliges Unverständnis fällt. Das habe ich mehrfach schon gehabt, dass da ja Leute auf dem Fahrrad dran vorbeifahren und zurückschreien, so dümmer geht's doch nicht mehr. Wo ich mir denke, ihr wisst doch gar nicht, also ihr wisst ja gar nicht, was wir machen oder niemand weiß, wir fotografieren hier, aber ja, so einfach seltsame Begegnungen mit Menschen, die das irgendwie beobachten und dann überhaupt auch gar nicht wissen, was sie damit jetzt anfangen sollen, weil da eben dann Bewaffnete unterwegs sind und die gerade fotografiert werden offensichtlich von einem Fotograf. Also für mich ist das total normal, aber ich, ja, vielleicht für den normalen Bürger vielleicht nicht.
Anscheinend nicht.
Wobei, ja. Ich überlege gerade, wie ich jetzt diese Brücke schlage zur Faszination Fotografie.
Das ist einfach Faszination.
Das ist auch Faszination. Und natürlich ist ja heute unser Thema Jagderlebnisse in Bild und Ton. Aber Tobi, was ist denn jetzt das Eigentliche, was dich so sehr daran fasziniert, die Jagd in Bild und Ton festzuhalten?
Also ich glaube, das ändert sich auch immer so ein bisschen. Ich würde mal sagen, also angefangen hat das Ganze so, dass ich die Jagd, so wie ich sie erlebt habe, in den Bildern nur zum Teil wiedergefunden habe, die ich so gesehen habe. Und habe dann irgendwie angefangen, einfach so meine Sichtweise von der Jagd zu fotografieren. Also angefangen hat es auch viel so mit dem Gedanken, ich wollte eigentlich erstmal diese schönen Momente der Jagd zeigen und habe mich da auch in den Bildern, glaube ich, sehr stark darauf konzentriert, bei besonders vorteilhaftem Licht zu fotografieren und so diese besonders schönen Momente, sei es jetzt irgendwelche Szenen im Morgengrauen, wo der Nebel noch irgendwo auf den Wiesen liegt oder solche Sachen. Ja, so fing das eigentlich an, so diese Schönheit der Jagd zeigen und auch die Jagd so zu zeigen, wie ich sie sehe, weil es eben, ja, ich habe das nicht so ganz wiedergefunden in den Bildern, die ich so gesehen habe.
Alex, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, du machst ja sehr viel Naturfotografie und hauptsächlich eher so Tiere. Ist das die Faszination, die du da so mitträgst, wo du sagst, bist du auch so, dass du sagst, so wie bei Tobi, dass du ein Auge dafür hast und dann für dich sagst, okay, ich möchte das gerne so darstellen oder ist das eher die Farbkombination? Was ist so deine Faszination?
Tja, also für mich ist, so wovon Tobi auch vorhin geredet hat, diese Naturfotografie, die Jagdfotografie, die kann ich irgendwie, da kann ich Parallelen zur Streetfotografie finden. Man ist an dem Geschehen beteiligt, aber man ist selbst kein Akteur. Man ist eigentlich ganz stiller, am besten Beobachter, der das Motiv so fotografiert, wie es sich gerade fühlt, wie es sich verhält und wie es gerade aussieht. Das habe ich bei Tieren. Das heißt, ich muss mich zurückziehen. Mache ich irgendwas, dann habe ich sofort die Aufmerksamkeit und das will ich bei den Tieren nicht. Und genauso ist es, wenn ich dann mal Menschen, das in letzter Zeit doch verdammt oft vorkommt, Menschen vor der Kamera habe. Und das passiert in der Regel bei der Jagd. Ich bin halt Förster, ich bin nicht so viel in der Stadt und ich finde Streetfotografie in der Stadt toll, aber ich kann mich eher bei Leuten in der Natur faszinieren. Und so bin ich dann auch stets bemüht, die Leute so festzuhalten, dass sie gerade nicht mich angucken oder mich mitkriegen, sondern ich sie in ihrer kompletten Emotionalität gerade fotografieren kann, weil das irgendwie so diese gesamte Situation dann viel authentischer macht. Und wenn dann auch noch das Licht passt, worauf ich dann persönlich achte, dann ergibt das meistens tolle Erinnerungen, die mich faszinieren.
Also in ihrem natürlichen Habitat quasi?
Ja, so ist es.
Ja, was die Leute ja mit Sicherheit auch interessiert, ist, welche Ausrüstung ist denn für euch unverzichtbar bei der Jagd nach Bildern in der Natur?
Jetzt müsst ihr bitte ganz weit ausholen, weil ich kenne mich nämlich mit Fotografie so gar nicht aus. Also bitte für Dummies sozusagen.
Alex,
die Handykamera. Weil meistens passieren irgendwelche super spannenden Sachen, wenn man gar nichts mit dabei hat. Also ganz wichtig ist immer irgendwie, egal wo man hingeht, sei es für die Sicherheit oder sonst was, für schöne Bilder, immer irgendwie die Handykamera dabei haben. Aber wenn man wirklich was Tolles machen will, dann braucht man, ja, würde ich sagen, schon eine Kamera mit lichtstarken Objektiven. Und das bedeutet, dass die auch mit relativ dunklen Lichtverhältnissen klarkommen und noch scharfe Bilder machen durch kurze Verschlusszeiten, weil eben viel Licht auf den Sensor kommt. Wir kennen das von Zielfernrohr-Objektiven vorne. Je dicker das Zielfernrohr vorne ist, desto mehr Licht kommt rein. Und das ist natürlich gut, wenn man im Dunkeln nochmal gucken möchte. Und so muss man das einfach auch bei der Kamera sehen. Je lichtstärker das Objektiv ist, desto dunkler kann es ruhig sein. Und wenn ihr mal denkt, wie schön unsere Novembertage sind, meistens vom Licht her, dann wisst ihr, im Wald, da braucht man einfach sehr viel Licht. Und da die Jagd Mai häufig Drückjagden oder ähnliches dynamische Prozesse sind und man nicht nur regungslos auf einem Ansitz sitzt, dann braucht man auch kurze Verschlusszeiten. Das bedeutet, der Sensor darf nur ganz kurz Licht bekommen, weil sonst Bewegungsunschärfe in dem Bild ist. Dementsprechend ist immer ein lichtstarkes Objektiv gut, denke ich, oder Tobi?
Ja, ich würde mich da auch anschließen. Ich glaube, ich habe gerade, während du gesprochen hast, überlegt, wann ich das letzte Mal so wirklich von mir aus ein Foto von einem Tier gemacht habe. Ich glaube, das ist 4 oder 5 Jahre her. Das ist ewig her. In der letzten Zeit immer mal wieder, klar, für Kunden im Rahmen von einer Liste an Fotos, die wir umsetzen sollen, ist mal ein Tier dabei. Da ist vom Equipment her, ja, ich glaube, da würde ich mich dir anschließen und sagen, das ist wichtig, dass man da eben lange Brennweiten hat, um da möglichst nah ranzukommen. Ich persönlich denke, dass es gar nicht zu lang werden soll, die Brennweite, weil das halt auch immer ein Riesengerödel und Rumschlepperei ist, das Zeug, was ich eigentlich gerne meide, wenn das geht. Klar, bestimmte Fotos in einer bestimmten Qualität, in einer bestimmten Schärfe brauchen das. Dafür gibt es diese Objektive. Aber ich bin, glaube ich, von meiner Bildsprache und von dem Look und auch von dem, wie ich gerne fotografiere, glaube ich, deutlich kürzer in der Brennweite als das Maximum, was geht.
Das glaube ich dir sofort. Auf die Brennweite wollte ich auch gar nicht eigentlich hinaus. Meine Lieblingsbrennweite, so wenn ich tatsächlich einen Tag unterwegs bin und jagdlich irgendwas fotografiere, und damit meine ich jetzt nicht Tiere, ist es, glaube ich, das 35 mm, ich weiß gar nicht, was meins hat, 1,4, glaube ich. Mhm. Das ist so einfach, die hat einen total tollen Look, Licht kommt genug rein, und das ist so für mich immer die tollste Brennweite, die ich dann eigentlich immer drauf haben kann und eigentlich am Körper auch nicht merke, wenn ich sie den ganzen Tag durch die Gegend trage.
Glaube ich. Und 35 mm ist ja auch quasi der Urklassiker der Brennweiten. Das ist quasi das, ich glaube, würde mal sagen, das Journalistenobjektiv immer gewesen, 35 mm, weil es das Bild so zeigt oder am nächsten zeigt zum menschlichen Auge. Wie wir die Szene sehen, nimmt 35 mm die Szene auf. Ist auch eine Brennweite, die ich gerne nehme.
Na, Vicky, hast du auch ein 35 mm Objektiv?
Natürlich, alles so aus. Wie gemein. Nein, gar nicht. Ich stehe nicht hinter der Kamera, ich stehe häufiger vor der Kamera. Und deswegen ist jetzt mein nächstes... Ich war so ein bisschen überrascht, als ich im Fotoshooting war. Da war die Fotografin sehr davon überzeugt, oder sie war nicht nur so davon überzeugt, sondern war so großer Fan davon, dass es sehr bewölkt war. Also es war ein sehr... Ich würde jetzt sagen, eher grauer Tag. Ist denn das Wetter wirklich so entscheidend? Also, weil wir gehen ja davon aus, gerade wenn man eine schöne Jagdszene hat, so eine gute Drückjagdszene, dann fällt das Licht so schön durch die Bäume. Wie beeinflusst denn gerade dieses Wetter die eigentliche Fotografie, Tobi?
Extrem stark. Also ich bin sowieso so ein richtiger Lichtfanatiker, wo ich mir versuche, klar, man versucht immer alles vorher irgendwie zu planen. Ich gucke dann, bevor ich losgehe oder der Tag davor oder vielleicht auch schon noch weiter vorher in Wetterbericht und gucke, was für Wetter angekündigt, was erwarten wir wann, wo für Licht. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, in der Naturfotografie, da kann Alex vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wahrscheinlich noch ein bisschen extremer, aber ich gucke schon, dass ich im Vorhinein weiß, was für Licht ungefähr zu welchen Tageszeiten kommt, wo wir wann bei welchem Licht sein werden. Ich glaube, am Ende ist es so, dass der Plan eh nie aufgeht, weil man dann eh zu der Zeit ganz woanders ist, als man eigentlich vorhatte. Aber ich bin mir sicher, dass ein Plan zu haben die halbe Miete ist. Also deswegen, also Licht, super wichtig. Ja, so dieser bewölkte Tag, das ist gut für Licht. Das gibt weiches Licht. Das ist irgendwie, das gibt vorteilhaftes Licht, wenn man Menschen fotografiert. Die kriegen dann durch weiches Licht eben irgendwie glattere Haut. Und es ist irgendwie vorteilhaftes Licht. Ich persönlich mag aber auch wenn die Sonne ein bisschen mehr knallt, um ehrlich zu sein. Also für mich darf es dann auch ein bisschen mehr sein als nur ein bewölkter Tag. Aber man muss einfach, glaube ich, am Ende des Tages Licht kennen, sich mit Licht auseinandersetzen und einfach wissen, was man mit welchem Licht in welchen Situationen anfangen kann. Dann kann man, glaube ich, zu jeder oder fast jeder Licht- und Tageszeit irgendwie spannende Bilder machen.
Und auch bei jedem Wetter, Alex.
Ja, bei jedem Wetter auf jeden Fall. Und da ist mir persönlich, und ich rede jetzt wieder von Tieren, ein regnerischer Tag lieber als die knallende Sonne. Denn dadurch, gerade bei hohen Brennweiten, entsteht ein Hitzeflimmern zwischen mir und dem Motiv, was für Unschärfe sorgt und extrem harte Kontraste. Stellen wir uns mal vor, bei mir steht ein Stück Rehwild jetzt mitten am Tag vor mir. Oben knallt die Sonne drauf, dann habe ich oben sehr hellen Kontrast, unterm Reh ist es wieder ein bisschen Schatten, dann ist es fast schwarz und das sieht einfach nicht aus. Und dass ich da dann mit dem Licht experimentieren kann und sagen kann, gut, ich gehe jetzt nochmal so und so weit um das Reh rum und sage dem Reh, komm, geh mal an die Stelle ein Stück, das funktioniert ja nicht. Ich muss ja die Situation nutzen, wie ich am besten klarkomme. Das funktioniert anders nicht. Und da ist es tatsächlich echt cool, wenn man mal Tiere mitten am Tag hat und es einfach aus Eimern schüttet und man die Regentropfen und sowas auch mit einfallen kann. Also meiner Meinung nach ist es heutzutage so, dass aufgrund der Kameratechnik es eigentlich kein Wetter gibt, bei dem man nicht fotografieren kann. Man kann aus jeder Lichtsituation richtig gute und auch richtig schlechte Bilder machen, kommt auf einen selber drauf an. Aber wichtig ist einfach, dass man rausgeht und Licht kennenlernen, wie Tobi es schon sagt. Es ist wichtig, mit Licht umgehen zu können und zu wissen, was erwartet mich für ein Licht, an welcher Stelle. Wenn ich in der Abenddämmerung in einen dicken Buchenwald gehe, ja, dann kann ich mir sicher sein, dass ich da nicht mehr viel sehe. Also sowas sind so simple Sachen, aber sowas muss man denn irgendwie wissen und gucken, dass man damit klarkommt und dann sich Ort und Zeit aussuchen und möglichst das Motiv mitbringen oder es eben da zu erwarten wissen, dann funktioniert das schon.
Ja, ich glaube, am Ende ist es einfach viel Erfahrung. Also man muss viel rausgehen mit der Kamera und in verschiedensten Lichtsituationen und Tageszeiten fotografieren. Und dann sieht man ja, was passiert. Und das speichert man, glaube ich, bewusst oder unbewusst auch irgendwo ab und erkennt dann dieses Licht irgendwo wieder und weiß dann, kann dann eigentlich in seinem Inneren so diese ganzen Bilder, die man schon gemacht hat, so ein bisschen wieder hervorrufen und weiß ungefähr so das Licht, der und der Bestand, in dem wir gerade sind oder irgendwo draußen im Freien auf dem Feld, da ist das und das möglich, da können wir dieses und jenes machen. Ich glaube, da ist einfach viel rausgehen, fotografieren und einfach auch ausprobieren. Man speichert das, was man da macht, unbewusst alles im Kopf irgendwo ab und kann das dann später auch alles wieder auch wahrscheinlich unbewusst hervorrufen, wenn man dann gezielt Fotos umsetzt.
Ist das jetzt euer Gusto, dass du sagst, Tobi, für dich lieber Sonnenschein und für Alex lieber strömender Regen?
Also ich glaube, wir beide mögen am liebsten goldene Stunde, oder?
Ja, gegen goldene Stunde kann man, glaube ich, nichts einwenden.
Nichts verkehrt machen.
Goldene Stunde ist eine tolle Zeit zum Fotografieren. Klar, das Licht, es ist ein bisschen einfach, oder?
Aber einfach ist manchmal gar nicht so schlecht.
Goldene Stunde, wenn das Licht eh so richtig gut ist, dann muss man gar nicht mehr so viel dazugeben. Klar, Szene muss passen und alles, der Rest natürlich auch, aber ich finde, also wahrscheinlich goldene Stunde ist so der Anfang, wo man am einfachsten die besten Ergebnisse kriegt.
Und wo man am einfachsten im Grunde seine Betrachter auch beeindrucken kann, die dann sagen, boah, wie schön war der Sonnenuntergang. Kennt doch jeder, wenn irgendwer aus dem Urlaub aus, was weiß ich, Griechenland von Malle kommt und zeigt, oh, guck mal hier, die Sonnenuntergänge. Das ist doch immer ein Selbstläufer, dass man sagt, boah, ja, sieht total schön aus.
Ja. Aber hat nicht jeder Jäger und jede Jägerin 48.000 Fotos von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf seinem Handy? Ich glaube, das ist auch so ein Klassikerbild.
Wahrscheinlich. Ja. Aber einfach ist ja ein ganz gutes Stichwort. Ich meine, das Bild, was zum Schluss rauskommt, ist ja dann das eine. Aber das ist ja oft mit endloser Vorbereitung beziehungsweise einem langfristigen Willen verbunden, dieses Foto zu kriegen. Was war denn euer herausforderndstes Shooting in der Natur? Also jetzt egal, ob Tiere oder was auch immer.
An das Herausforderndste kann ich mich jetzt an sich so gar nicht wirklich erinnern, weil ich finde, herausfordernd ist immer, wenn man unter Zeitdruck produzieren muss. Also das herausforderndste Shooting war sicherlich das, wo in möglichst kurzer Zeit möglichst hohes Output raus musste, wo man gar nicht so viel Zeit hat, sich wenn man jetzt eine Szene durch hat und irgendwie das Foto gemacht hat, das ist gut geworden, aber in bestimmter kurzer Zeit jetzt direkt das nächste umzusetzen und nicht so wirklich die Szenen auf sich zukommen zu lassen. Ich glaube, herausfordernd ist halt auch immer auf der einen Seite Regen. Regen ist immer herausfordernd, weil es auch einfach tough ist fürs Equipment, aber Regen ist auch immer eine richtig gute Zeit, um zu fotografieren. Also mittlerweile mache ich das so, dass wenn es anfängt zu regnen, wenn ich die Kamera nicht längst in der Hand habe, dann hole ich sie spätestens dann raus, weil bei Regen sind eigentlich immer gute Fotos zu machen. Muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass das Equipment nicht zu nass wird, aber Regen ist eine richtig gute Fotozeit. Besonders, ja, bei Tieren weiß ich gar nicht so, vielleicht gar nicht so doll, aber auf jeden Fall bei Menschen, weil wenn man Menschen fotografiert, die im Regen unterwegs sind, eine super spannende Sache. Zum einen, weil es einfach interessant aussieht und zum anderen, weil halt auch immer die Reaktionen der Menschen dann im Regen natürlich anders sind als in der goldenen Stunde.
Klar, klar. Alex, wie war's bei dir? Was hast du für Herausforderungen gehabt?
Zum Glück hat Tobi jetzt ein bisschen länger geredet, da konnte ich noch ein bisschen überlegen. Das für mich herausfordernde Shooting war, glaube ich, mein allererstes Shooting. Das lag aber jetzt nicht unbedingt daran, dass das Licht schlecht war, die Bedingung schlecht war, meine Models oder irgendwas schlecht war, sondern einfach daran, dass ich zum ersten Mal einen großen Auftrag hatte. Man hat ja einfach dann die Verantwortung. Man ist derjenige, der die Produkte, die da geshootet werden, die Sachen, die da geshootet werden, dass man derjenige ist, der dafür verantwortlich ist, wie die Bilder denn im Prinzip aussehen. Und alles andere ist dann erstmal nebensächlich. Das hat mich mächtig aufgeregt. Zudem war es ein weiter Weg zu fahren bis nach Suhl. Und da war es dann für mich so, dass ich auch nicht vorher mal gucken konnte, wie die Location aussieht, wo wir da shooten, und habe auch die Person, mit denen ich da zu tun habe, gar nicht vorher kennengelernt. Und das war für mich wie so ein Schmiss ins kalte Wasser. Aber dadurch, dass die Location da einfach grandios war, das Licht toll war und die Teilnehmer alle super entspannt und lässig waren und mir da geistig auch eine Stütze gegeben haben, sag ich mal, oder nervlich eher gesagt, lief das am Ende gut. Anders war es denn ein oder zwei Jahre später auf einem Shooting, wo es um Defense-Waffen ging. Da habe ich dann gedacht, ja, easy, wird total cool. Die Dinger sehen ja immer irgendwie abenteuerlich aus. Da sind so viele Details an solchen Waffen. Und da hatte ich auch tatsächlich Leute, die aus diesem Bereich beruflich kamen, aus dem Defense-Bereich, die dann mir Model gestanden haben. Das war von vornherein, dass ich dachte, da kann gar nichts schief gehen. Um es vorwegzunehmen, es ist auch nichts schief gegangen. Aber wir hatten einfach, ich glaube, über 30 Grad, standen auf einem Fabrikdach mit Teerdecke. Und oder mit Teerdach. Es hat nur geflimmert und gemacht und getan. Und als wir dann damit draußen durch waren, sind wir in den Keller gegangen und haben da dynamische Bilder von Gebäudestürmen mit einem Mali neu gemacht, wo dann eigentlich von der Schärfe her und von der Verschlusszeit und vom Licht wieder gar nichts war. Also so die kompletten Kontraste habe ich an diesem Tag durchlebt und habe gedacht, das war eine Herausforderung jetzt. Das war krass. Aber unterm Strich sind schöne Bilder bei rausgekommen, tolle Erinnerungen. Und da ich die Bilder immer wieder auf Postern sehe, glaube ich, war mein Kunde auch nicht so unzufrieden.
Sehr gut.
Wir haben ja vorhin schon so schön über die goldene Stunde gesprochen und dass man ja den eigenen Jagdmoment gerne auch häufiger mit dem Handy einfängt. Aber wie genau fängt man denn so die Spannung von einem Jagdmoment überhaupt richtig ein, Alex?
Beschreib mir mal einen Jagdmoment, der für dich jetzt spannend wäre, wo du sagst, das möchte ich einfangen.
Wir sind ja auch so ein bisschen immer in diesem Faktor, wie bringt man die Emotionen richtig rüber, wie macht man das so, wie transportiert man das nach außen, ohne dass das am Ende vielleicht von Menschen, die nicht mit der Jagd in Berührung gekommen sind, dass die das auch immer noch so wahrnehmen, so wie wir das vielleicht auch wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob es geht, weil wir alle wissen, wie man sich verhält oder was wir empfinden, wenn wir zum Beispiel ein Stück erlegt haben oder beziehungsweise wenn wir zusammen auf Jagd sind. Wie kriegt man das so transportiert?
Das ist der Punkt, wo ich, glaube ich, sagen würde, da ist es gut, wenn man lange seine Kamera kennt und weiß, wie man Emotionen einfängt. Ich glaube, ihr habt nicht umsonst jetzt jemanden wie Tobi eingeladen, sondern einfach, weil ihr wisst, Tobi ist für mich ein ganz großes Vorbild, was seine Bilder angeht. Ich finde das immer super krass und denke mir, wie macht der Bengel das? Bei ganz vielen Sachen, die Details, diese Farben, das Licht, und ich krabbel da durch seine Galerie immer durch und denke mir, das ist einfach Wahnsinn. Und sowas entsteht nicht, wenn man sich ein Handy schnappt und sagt, ich fange jetzt diese Emotionen ein. Man muss dran arbeiten, man muss wissen, was löst gerade diese Emotionen bei mir aus. Ist es das Licht, ist es die Temperatur, ist es gerade der Regen, ist es gerade das, was ich gesehen habe oder so. Und das muss man einfach versuchen festzuhalten. Und das ist ein Prozess, der ganz lange dauert. Und das ist nicht nur dieser Prozess. Dann kommen Prozesse wie Bildgestaltung. Bildgestaltung kann man in 5 bis 6 Sätzen, sage ich mal, abarbeiten. Und dann wisst ihr, wie Bildgestaltung geht. Ich weiß aber mittlerweile, und das liegt daran, dass ich ganz oft meine Freundin, jetzt Frau, um Hilfe gebeten habe, wenn wir irgendwelche Sachen fotografieren mussten, wo ich neben ihr stand, ihr die Kamera in die Hand gegeben habe, gesagt habe, pass auf, das und das ist der goldene Schnitt, pack das da mal hin, richte die Kamera hier aus, mach das. Dann bin ich vor die Kamera gegangen, habe irgendwas in die Hand genommen, sie hat auf den Auslöser gedrückt, hier hin und sag, ist nicht. Und das habe ich ganz oft gehabt und dachte, ey, es kann doch nicht so schwierig sein. Es ist alles erklärt, es sind einfach Sachen, die total simpel sind im Prinzip. Oder, Tobi, das so Bildgestaltung?
Ich dachte, du erzählst von mir. So habe ich mich gerade
ja,
gefühlt.
Aber je häufiger ich sie um Hilfe bitte, desto mehr fällt mir langsam auf, dass Fotografie nicht einfach ist. Das ist alles andere nur nicht einfach. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Und wenn man wirklich Emotionen auf ein Bild bringen möchte, dann muss man sich mit dieser Materie auseinandersetzen. Das heißt nicht, dass ich sage, ihr müsst lernen, wie eure Kamera funktioniert. Klar, auslösen muss man können. Aber es gibt ganz viele Fotografen, die machen Wischerbilder, wo ich sage, Mann, ihr kauft euch eine Kamera für 6.000 Euro und Objektiv für 10.000 Euro noch dazu und dann sind eure Bilder grundsätzlich unscharf, aber die gewinnen einen Wettbewerb nach dem anderen, weil die einfach es schaffen, bestimmte Stimmung, die sie irgendwie im Herzen tragen, im Kopf haben, und das schaffen die einfach auf den Punkt, auf die Leinwand zu bringen. Und das ist einfach eine verdammte Kunst. Und das muss man irgendwie in sich haben, so ein bisschen, und man kann dran arbeiten, man kann dran feilen, aber man muss für sich selbst erstmal gucken, glaube ich, was löst diese Emotion gerade bei mir aus und was muss ich jetzt dann für ein Detail fotografieren, das diese Emotion für mich transportiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz langer Lernprozess.
Alex hat sich jetzt gerade so schön als Fanboy geoutet. Ich bin Fangirl, ja, Tobi.
Vielen Dank, Alex. Nein, das ist absolut so, und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum unterschiedliche Fotografen unterschiedliche Fotos machen und warum die unterschiedlich aussehen. Es gibt zum einen den technischen Teil, das fotografische Dreieck, Belichtungszeit, Blende, ISO. Und dann hat man vielleicht sich noch ein Objektiv ausgesucht oder was auch immer. Das sind diese ganzen Techniksachen. Die wären im Prinzip für alle gleich. Wenn jeder die Kamera hochnimmt und das Bild macht, ist der Technikteil gleich. Was das Ganze halt besonders macht, ist diese vierte Zutat, eben die Emotion von dem, der die Kamera bedient. Und ich glaube, das ist, ja, was Alex gesagt hat, das ist so ein Teil, das entwickelt man mit der Zeit. Glaube aber auch wahrscheinlich eher unbewusst als bewusst, weil ich könnte das jetzt gar nicht beantworten, wenn mich jemand fragt, warum sehen deine Bilder so aus, wie sie aussehen, abgesehen von dem Technikteil. Also es ist nichts, was ich bewusst irgendwie versuche mit einzubringen, sondern meistens ist es einfach das, was ich sehe, fotografiere ich zum einen mit der Technik, die ich in der Hand habe, zum anderen aber mit der Emotion, mit der ich die Momente wahrnehme. Also das ist immer auch ein großer Teil in den Bildern, ist, wie ich als der fotografiert, mich in den Momenten irgendwie fühle oder wovon ich ausgehe, was die anderen fühlen, die ich fotografiere. Das ist so ein bisschen diese Gefühlssache. Das ist ein ziemlich großer Teil in Fotos, ganz besonders bei Menschen, wenn ich Menschen fotografiere. Ich glaube, ja, das ist was man über die Zeit entwickelt, wo man aber nicht so wirklich einen Finger drauf halten kann und sagen kann, was ist das denn jetzt genau? Also ich glaube, so ein Rezept dafür, man kann einem beibringen, klar, die Kamera zu bedienen und ein technisch gut belichtetes Foto zu machen, aber das wird immer anders aussehen, wenn jemand anders das Foto macht. Also jeder bringt da sein eigenes mit rein. So kann man das Gleiche fotografieren und hat am Ende, wenn 10 Leute das Gleiche fotografiert haben, 10 völlig unterschiedliche Bilder, weil jeder die Situation anders gesehen hat und auf andere Dinge geachtet hat und auch das Licht anders genutzt hat.
Jetzt macht ihr beide das ja schon eine Weile. Gibt's denn irgendwas, von dem ihr sagt, also das will ich unbedingt nochmal fotografieren? Tobi?
Da kann ich sofort sagen, Saiga-Antilopen in Kasachstan, da hätte ich so Bock drauf. Ich weiß es nicht. Ich finde, die sehen so Star Wars-mäßig aus und die sind noch nicht so. Das ist doch so. Das steht schon ganz lange bei mir auf der Wunschliste, weil ich die einfach so faszinierend finde. Und das sind so Tiere, die sind noch nicht tot fotografiert. Die sehen einfach urig aus, kommen in einer Gegend vor, wo noch nicht jeder war, was auch so ein bisschen geheimnisvoll und Abenteuer für mich bedeuten würde. Und ja, jetzt zufällig war ich vor 2 Wochen zu so einer Naturdoku live im Konzert, wo dann auch ein Teil über die Seigeantilopen war. Und da war das nochmal bei mir bekräftigt, dass ich sagte, die muss ich irgendwann mal fotografieren. Das wäre einfach der Hammer.
Bei mir sind es Menschen. Also so bestimmte Jäger. Also ich habe zum Teil, ich kann auch gar nicht sagen, es muss der oder der Jäger sein. Ich habe so bestimmte Leute im Kopf. Ich habe keine Ahnung, ob es die gibt. Aber wenn ich die irgendwann mal irgendwo treffe, weiß ich jetzt schon, ich muss mit denen Fotos machen. Ich weiß, wie die aussehen. Ich weiß, was die aus, vielleicht aus welchem Land die kommen, aus was für einer Jagdkultur die kommen und wie die aussehen, was mit was für einem Auto die ins Revier fahren. Und so Typen muss ich vor der Kamera haben. Also da gibt es, ja, oft hat das da natürlich auch damit zu tun, dass die aus anderen Ländern kommen, beziehungsweise aus anderen Kulturen, ja. Anderen Jagdkulturen. Was das Ganze dann irgendwie immer interessant macht, jetzt als Porträt, das geht von Italien bis über Frankreich ins ferne Ausland. Ich habe letztes Jahr das Glück gehabt, in Schottland fotografieren zu dürfen. Das war immer ein ziemliches Highlight so auf meiner Bucketlist, was ich unbedingt fotografieren wollte, weil da eine Jagdkultur gelebt wird, die einfach einzigartig ist. Also das war atemberaubend, das zu sehen. Und die Menschen da zu fotografieren und die Jagd zu fotografieren, absolut einzigartig.
Dabei finde ich das an sich schon total schwierig, in Schottland überhaupt diesen Moment auch von der Natur her so ein Bild einzufangen. Also als ich da war, ich fand das mega schwer. Das war wunderschön. Ich habe das nicht irgendwie transportiert bekommen. Also ich meine, mit dem Handy sowieso nicht, aber letztendlich ist es wirklich so, Schottland ist auch so das, was mich so fasziniert, die Highlands. Und dann hast du auf einmal da das Rotwild stehen oder das Siegerwild oder so. Ich finde, das ist auch so mein kleiner Traum, mein kleiner Mädchentraum, den ich mir auch noch erfüllen möchte.
Ja, ich weiß nicht, also als wir da waren, war Schottland sehr wechselhaft, was zum Fotografieren großartig war, weil wir innerhalb von...
4 Seasons in 1 Day.
So ist es. Ja. Und es hat pro Tag 78 Mal geregnet, es hat 78 Mal die Sonne geschienen und man hatte einfach so viele unterschiedliche Lichtsituationen, mit denen man alles Mögliche machen konnte. Es war also fotografisch ein Traum.
Ein Träumchen.
Absolut.
Das war ein Träumchen, dass ihr bei uns da wart. Es war wieder mal mega spannend und bin zwar immer noch der Meinung, dass ich besser vor der Kamera wirke als hinter der Kamera, um ehrlich zu sein. Aber Carsten, du als jetzt, wo ich es gelernt habe, alter Fotograf, hast du noch was mitgenommen?
Ist schon ein bisschen her. Aber ja, für mich war das tatsächlich so ein bisschen so ein Time-Tunnel, muss ich sagen. Zu früher, weil ja, ich kann diese Emotionen schon sehr gut nachvollziehen und was das Fotografieren mit einem macht, gerade in der Natur, auch diese Gedanken zu, was für Herausforderungen man da hat, die sind mir schon sehr nah, muss ich sagen. Und insofern, ja, danke auch von mir. Also ich fand das eine sehr spannende Folge, muss ich
sagen.
Ja,
vielen, vielen Dank an unsere beiden Gäste, an Tobias und an Alexander. Schön, dass ihr dabei wart und euch die Zeit genommen habt.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Uns hat natürlich auch viel Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, wenn es wieder heißt, eine neue Podcast-Folge vom Jagd und Hund Podcast. Und nochmal ein herzliches Danke an unsere Gäste und ich würde sagen, ein kräftiges Weidmannsthal.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Ja, und von meiner Seite allzeit gutes Licht, Weidmannsthal und bis bald.
Macht's gut und Weidmannsthal.
Supi.